Vor längerer Zeit besuchte ich ein Haus, in dem ein alter Mann und eine alte Frau miteinander wohnten. Zunächst dachte ich, es sei ein Ehepaar, aber dann erfuhr ich, dass es sich um leibliche Geschwister handelte. Beide waren ledig geblieben und wohnten immer noch miteinander im elterlichen Gebäude. Der alte Mann erzählte, dass er gerade mit einem Magengeschwür im Krankenhaus gelegen habe. Als ich nach den Ursachen dieses Leidens fragte, brach es aus ihm heraus. Seit 40 Jahren lebt er mit dem Vorwurf, sein Vater und seine Schwester hätten ihn vom Heiraten abgehalten. »Sie haben mir mein ganzes Leben verpfuscht«, rief er weinend. Seine Schwester sah das ganz anders und litt unter seinen ständigen Angriffen. All die Jahre über hatte sich eine Verbitterung angestaut, die jetzt zur Krankheit geworden war. Die Ursache war die Unfähigkeit zur Vergebung bei ihm und bei ihr. Als Antwort auf diese Not las ich dem Geschwisterpaar die Botschaft aus Psalm 130 vor, wo es heißt: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du die Sünden zurechnest, Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich betete innerlich, dass diese Botschaft nicht auf taube Ohren treffen würde und dass sich die über Jahrzehnte hin verhärteten Herzen dem Vergebungswort der Bibel öffnen. Tatsächlich gab es dann auch nach einem längeren Gespräch an diesem Tag einen kleinen Fortschritt. Bruder und Schwester konnten wieder einander in die Augen sehen. Aber eine umfassende innere Heilung wird noch längere Zeit, viel Geduld und Gebet benötigen. Mir wurde bei dieser Begegnung klar, wie zerstörerisch Unversöhnlichkeit ist. Und diese Unversöhnlichkeit nimmt heute überhand. Ich denke etwa an den Kleinkrieg in vielen Ehen und Familien, Land auf, Land ab, auch unter Christen, der die besten Kräfte für das Reich Gottes raubt. Ich denke an Reibereien und Streitigkeiten unter Schulkameraden, Studien- oder Arbeitskollegen. Ich denke leider auch an den Streit in manchen christlichen Gemeinden. Und ich denke an manche bittere Wurzel und Verhärtung in meinem eigenen Herzen. Man könnte weinen darüber. Deshalb möchte ich mir selbst und allen Menschen, die unter Verbitterung, Verhärtung und Unversöhnlichkeit leiden, zurufen: Wirf dein zu Stein gewordenes Herz auf das Kreuz Jesu, damit es dort zerbricht, und lass dich mit einem neuen Herzen aus Fleisch beschenken. Versenke deine eigenen Sünden und die deiner Mitmenschen ins Meer der Gnade und fische sie dort nicht mehr heraus. Wer an Jesus Christus glaubt und ihm seine Sünden bekennt, empfängt Vergebung, volle Vergebung. Bete bewusst und mit ehrlichem Herzen die Vaterunser-Bitte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mir geht es so: Immer wenn ich dies bewusst bete, kann ich auf den anderen nicht mehr so böse sein wie vorher, sondern gehe mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Ob der andere diese Hand dann annimmt, ist eine andere Frage. Aber ich meinerseits habe aus der Kraft Jesu heraus das mir Mögliche versucht. Die Auswirkungen der Vergebung sind wunderbar. Man hat einen Menschen zurückgewonnen, den man vielleicht schon als seinen Feind betrachtet hatte. Neue Lebensfreude entsteht, eine übersprudelnde Kraft zum Arbeiten und zum Dienst wird frei, die vorher unter lähmenden Problemen verschüttet gelegen hatte. Der versöhnte Mensch empfängt eine ganz neue Ausstrahlung und, falls er Christ ist, eine ganz andere Vollmacht, um von der Liebe Jesu Christi zu zeugen. Mitmenschen, die derartig veränderte Menschen sehen, werden von der Freude und Liebe angesteckt, die von diesen ausgeht. Wenn in zerrütteten Ehen die Partner wieder zusammenfinden, dann ist das ein Segen auch für die Kinder. Wenn sich Arbeitskollegen wieder vertragen, geht die Arbeit viel leichter von der Hand. Wenn man in der christlichen Gemeinde stärker auf das Gemeinsame als nur auf das Trennende blickt, werden Gräben überwunden. Frucht darf von dieser Gemeinde ausgehen, Frucht, die man vorher vielleicht lange nicht mehr gesehen hat oder nicht mehr zu erhoffen wagte. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte, so betet der Psalmist. Es ist ein mächtiger Gott, der Sünden vergeben kann. Der Sünder, der sich nicht vor ihm beugt, denkt an ihn im tiefsten Inneren voll Furcht. Doch derjenige, der Vergebung empfangen hat, steht vor Gott voll Ehrfurcht und Staunen. Er sagt: Der mächtige Gott, der so groß ist, dass ich mich vor ihm fürchten müsste, er hat sich über mich erbarmt und mir vergeben. Ich kann ihn nur anbeten vor Dankbarkeit und Freude. Die Auswirkungen der Vergebung lassen sich vergleichen mit einem Leben, das neu beginnen darf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und zwar im Blick auf den Menschen, der die Versöhnung in Christus in Anspruch genommen hat. Lassen doch auch Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, sich heute von dieser Vergebungskraft beschenken. Gehen Sie auf einen Menschen zu, dem Sie lange Zeit aus dem Weg gegangen sind. Bitten Sie Gott um eine passende Gelegenheit und tun Sie diesem Menschen etwas Gutes. Reichen Sie ihm die Hand zum Neuanfang. In 1. Mose 3, Vers 8 lesen wir: Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Und in Hebräer 4, Vers 13 heißt es: Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es liegt alles offenbar vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Im ersten Moment erschreckt uns diese Aussage vielleicht. Denn so wie Adam wollen auch wir manches in unserem Leben vor Gott verstecken: unreine Gedanken, Lieblosigkeit gegenüber Mitmenschen, Hassgefühle, Schwäche und die Unfähigkeit, von Gott weiterzuerzählen, Schwäche, der Sünde zu widerstehen und Sünde selber, alles, was uns vor Gott verunreinigt. Und gerade weil uns diese Aussage, dass Gott alles weiß, so erschreckt, deshalb wollen wir diese Tatsache oft nicht wahrhaben. Wir sollten dabei bedenken, dass viele Menschen auch deshalb nicht an Gott glauben und glauben wollen, weil sie vor der Vorstellung eines allwissenden Gottes Angst haben. Das Motto heißt dann: Ich will tun, was mir Spaß macht, auch wenn es Sünde ist, wenn es nur keinen Gott gibt, der mir das Spiel verdirbt. Nun, liebe Hörerin, lieber Hörer, solch ein Atheismus ist ein gefährlicher Selbstbetrug. Wer so redet, ist seiner eigenen Schwäche und Genusssucht verfallen. Und das ist schlimmer als die vermeintlich schreckliche Abhängigkeit von einem mit Grausen verdrängten Gott. Ja, diese Gottesverdrängung ist ein Spiel mit dem Feuer, ein Spiel mit hohem Einsatz. Denn die Chance, dass Gott doch existiert, steht auch für einen Atheisten 50 zu 50. Und was die meisten übersehen, wird Gott verdrängt, so wird zwar der Richter verdrängt, aber zugleich auch der, der uns erlösen könnte, der Retter. Adam und Eva nun wussten, dass Gott existiert. Sie waren von ihm geschaffen worden und standen in direktem Kontakt mit ihm. Und sie wussten um ihre Schuld. Denn mit dem Essen der verbotenen Frucht waren ihnen die Augen aufgetan worden. Jeder Mensch besitzt infolge des Sündenfalls diese Erkenntnis, egal ob er gläubig ist oder nicht. Und dann die typisch menschliche Reaktion. Adam und Eva wollen sich verstecken vor Gott. Sie wollen die Sünde vertuschen, anstatt sie zu bekennen und zu bereuen. Aber sie können Gott nicht lange aus ihrem Leben verdrängen. Sie können nicht ihren eigenen Willen, der in Wirklichkeit Wille des Satans ist, an Gottes Stelle setzen. Gott deckt Sünde auf. Das gilt auch für uns. Alles liegt offen vor den Augen Gottes und wir sollten ihm Rechenschaft ablegen. Gott Rechenschaft geben heißt, Sünden nicht vertuschen wollen, sondern bekennen und aufrichtig bereuen. Wer seine Schuld bekennt, dem will Gott vergeben. Wer um die Vergebung weiß, der empfindet nicht Angst angesichts der Allgegenwart Gottes, sondern unaussprechliche Freude. Er weiß sich allezeit geborgen und gut geführt. Jesus Christus ist der Grund dieser Freude. Denn durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha für uns ist alle Schuld abgetan, die uns von Gott getrennt hat. Durch seine Auferstehung am Ostermorgen ist uns die Gabe des neuen, ewigen, erfüllten Lebens geschenkt worden. Er ist der Erstling der Entschlafenen, der auferstanden ist. Indem er uns zu seinen Brüdern und Schwestern rechnet, ist Gott nicht mehr der unheimliche, große Aufpasser, etwa nach dem dummen Slogan »Big Brother is watching you«, sondern er ist der liebende und gerechte Vater. Zu ihm dürfen wir nun sagen, Abba, lieber Vater, und alle unsere Fragen vor ihn bringen. Jesus sieht dich jetzt, weiß, was dich verletzt, will dir neue Kraft und Hoffnung schenken. Komm heraus ans Licht, er verurteilt nicht, sondern reicht dir liebend seine Hand. Nehm doch auch sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, diese Vergebung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus für sich in Anspruch. Wer aber ist denn Jesus Christus? In 1. Johannes 5, Vers 5 heißt es, wer anders ist es, der die Welt überwindet, als der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jesus war ein guter Mensch, der uns zeigt, wie wir anständig leben können. So klingt es aus dem Mund vieler humanistisch denkenden Menschen. Jesus ist Liebe. Wo Liebe ist, ist Jesus. So sagen viele schwärmerisch und verstehen nicht, was Liebe wirklich ist. Jesus ist ein mitmenschliches Existenzial. Theologie und Christologie sind nichts weiter als Anthropologie, das heißt Lehre vom Menschen. So sagen manche, die sich Theologen nennen, aber in Wirklichkeit reden sie nur noch von Menschen und nicht mehr vom lebendigen Gott. Auch die Bibel sagt, Jesus ist unser Vorbild. Gott ist Liebe. Aber nicht umgekehrt. Auch die Bibel betont, dass Gott in Jesus für uns da ist. Aber im Zentrum der biblischen Botschaft steht eine andere Aussage, nämlich Jesus Christus ist Gottes Sohn. Hier scheiden sich die Geister, wie nirgends sonst. Und hier gilt es, die Geister zu unterscheiden. Wir wollen drei Stufen hier betrachten. Erstens, Jesus ist Gottes Sohn. Zweitens, die Gottessohnschaft Jesu ist der entscheidende Glaubensinhalt. Und drittens, wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, überwindet die Welt. Zum Ersten, Jesus ist Gottes Sohn. Das bleibt festzuhalten gegen alle Leugnungen und Häresien, gegen alle Philosophien und Theologien, die etwas anderes lehren. Johannes fordert uns auf, prüfet die Geister. Er warnt im ersten Johannesbrief, der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wie viele Vorläufer des Antichristen treffen wir heute auf dem Felde der Ideologien und des Aberglaubens? Wie viele Verführte auch an unseren Universitäten und theologischen Ausbildungsstätten? Da wird herumgedeutelt, da werden klare Aussagen der Schrift bis zur Unkenntlichkeit verdreht, bis man schließlich dahin kommt zu behaupten, die Gottessohnschaft sei gar keine Gottessohnschaft oder die diesbezüglichen Stellen der Heiligen Schrift seien unecht. Ist aber Jesus nicht Gottes Sohn, dann ist er für uns so gut wie bedeutungslos, dann geht das Entscheidende des christlichen Glaubens verloren, dann sind wir gar nicht gerettet und erlöst. Ist Jesus nicht auferstanden, dann gibt es auch für uns kein ewiges Leben. Die Bibel bezeugt aber klar, dass Jesus Gottes Sohn ist und lebt. Möge uns Gott in der gegenwärtigen Verwirrung der Geister stets persönliche Klarheit und Gewissheit schenken. Zum Zweiten. Die Gottessohnschaft Jesu kann nicht nur dogmatisch gelehrt werden, sie muss vor allem im Glauben angenommen und erfahren werden. Das besagt der Satz, dass die Gottessohnschaft Jesu der entscheidende Glaubensinhalt ist. Dieser Glaube hängt nicht in der Luft. Er stützt sich auf das einhellige Zeugnis der Apostel und ersten Jünger, die Worte und Taten, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu miterlebt haben. Johannes bezeugt gleich am Anfang seines Briefes, was wir gehört, gesehen, beschaut, betastet haben, das verkündigen wir euch. 1. Johannes 1, die Verse 1 folgende. Zum Dritten, wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, überwindet die Welt. Aus diesem Glauben erwächst Kraft, eine ganz besondere Kraft, die Welt zu überwinden. Mit Welt ist hier nicht Gottes gute Schöpfung gemeint, sondern das Kraftfeld des Bösen. Da herrschen Augenlust, Geltungssucht, Egoismus, sündiges Begehren und so weiter. Jesus hat uns Kraft seiner Gottessohnschaft und Vollmacht aus dieser Welt des Bösen erlöst und in den Machtbereich des Lichtes und der göttlichen Liebe hinübergerettet. Wir leben zwar weiterhin in der Welt, aber nicht von der Welt. Dafür dürfen wir dem Herrn danken. Das bedeutet für uns, in die Welt hineingehen, liebend, helfend, werbend, einladend, aber nicht in der Welt aufgehen. Abschließend folgende Gedanken. Ein Mann rast mit 130 Stundenkilometern auf der Autobahn. Plötzlich hört er eine Rundfunkdurchsage. Achtung, Achtung, auf dem Autobahnabschnitt Hannover Richtung Kassel kommt Ihnen ein Wagen auf der falschen Fahrbahnseite entgegen. Äußerste Vorsicht ist geboten. Der Mann schaltet das Radio ab und wundert sich. ein Wagen? Nein, Hunderte kommen mir entgegen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht haben Sie diesen makabren Witz schon einmal gehört. Ein Mann befindet sich auf der falschen Fahrbahn und weiß es nicht. Er hält die anderen für verrückt und merkt nicht, dass er selber es ist, der falsch fährt. Er merkt auch nicht, dass er sich und die anderen in große Gefahr bringt. Nur ein radikaler Kurswechsel könnte ihn und die anderen retten. Er müsste das Steuer packen und den Wagen herumwerfen. Wird er es tun? Wird er den Kurs wechseln? Was zunächst wie ein Witz klingt, wird plötzlich bitterer Ernst, wenn wir diese Geschichte mit folgendem biblischem Text vergleichen, aus Sacharja 1, Vers 1 bis 6. Ich zitiere die betreffenden Verse. Im achten Monat des zweiten Jahres des König Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten. Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter. Aber spricht zum Volk, so spricht der Herr Zebaoth, kehrt euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten predigten und sprachen, so spricht der Herr Zebaoth, kehrt um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun. Aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter? Und die Propheten, leben sie noch? Aber haben nicht meine Worte und meine Gebote, die ich durch meine Knechte die Propheten gab, eure Väter getroffen, dass sie haben umkehren müssen und sagen, wie der Herr Zebaoth vorhatte, uns zu tun nach unseren Wegen und Taten, so hat er uns auch getan. Soweit das Wort des Propheten Sacharja. Nun, was in alttestamentlicher Zeit galt, gilt auch für uns heute. Nicht nur ein einzelner Mann, sondern ein ganzes Volk kann auf einen falschen Kurs geraten. Ein ganzes Volk kann den Weg des Lebens verlassen und auf den Weg des Verderbens überwechseln. Der Weg des Lebens ist der Weg mit Gott. Der Weg des Verderbens ist der Weg ohne Gott und gegen Gott. Wer den Weg mit Gott verlässt, befindet sich automatisch auf der Gegenfahrbahn, auf dem Weg des Verderbens und des Verderbers, auf dem Weg Satans. Kehrt um von euren bösen Wegen und eurem bösen Tun, ruft Gott uns zu. Verlasst die Fahrbahn des Verderbens und wechselt über auf den guten Weg Gottes. Oder neutestamentlich gesprochen, verlasst den breiten Weg, der zur Verdammnis führt, und geht den schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Nach Matthäus 7, Vers 13 und 14. Propheten haben das Volk Israel immer wieder vor falschen Wegen gewarnt, aber es hat nicht auf sie gehört. Im zweiten Königebuch ist der Ungehorsam des Volkes in deutlichen und immer wieder aktuellen Worten beschrieben. Ich zitiere einige Verse aus 2. Könige 17. Da heißt es, und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz. Aber sie gehorchten nicht, sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, glaubten. Dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund und seine Warnungen, die er ihnen gab, und wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges und machten sich zwei gegossene Kälber und ein Bild der Aschera und beteten alles Heer des Himmels an und dienten Baal und ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen und gingen mit Wahrsagerei und Zauberei um und verkauften sich zu tun, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Soweit dieses Wort aus dem 2. Königebuch. Der gerechte Zorn Gottes ist furchtbar. Das Land wird verwüstet, das Volk wird geteilt und schließlich wird es in die Verbannung geführt. Der Weg ohne Gott und gegen Gott endet im Untergang. Gott lässt sich nicht spotten. Und nun, liebe Hörerin, lieber Hörer, blicken Sie in unsere heutige Zeit. Ist es so viel anders als damals? Leider nicht. Unser sogenanntes christliches Abendland ist bei weitem nicht so christlich, wie es den Anschein hat. Wie viele Menschen gehorchen denn heute wirklich dem Willen Gottes? Wie viele respektieren die 10 Gebote? Wo ist wahre Liebe zu Gott, zum Nächsten, zu den Eltern, zu den Kindern, zum Ehepartner zu finden? Haben nicht schon längst Götzen die Stelle des wahren Gottes eingenommen? Götzen des Wohlstands, Götzen der Bequemlichkeit, Götzen der Technik, Götzen der Menschenverehrung, Götzen des Okkultismus. Streben nicht heute die meisten Menschen dem Nichtigen, dem Vergänglichen nach? Suchen sie nicht ihre Antwort in Astrologie, Wahrsagerei, Zauberei und östlicher Mystik, statt bei dem wahren Gott der Bibel? Wird heute nicht die Würde des menschlichen Lebens mit Füßen getreten? Man denke zum Beispiel nur an die Diskussion über Abtreibung, Genmanipulation, Embryonenhandel und Euthanasie. Macht sich heute nicht ganz offen ein neues Heidentum breit, etwa in der alternativen und feministischen Bewegung, die Baals, Astarte und andere Kulte wieder einführen will? Ich könnte nun lange fortfahren, den Glaubensabfall hier aufzuzählen. Nun, die Wurzel solcher Erscheinungen liegt im Glaubensverlust weiter Teile unseres Volkes. Es hat sich von seiner Quelle, von Gott, losgesagt und den Kurs ins Verderben gewählt. Hass, Feindschaft und Kriege sind Auswirkungen dieses Kurses. Eine radikale Kursänderung ist das Gebot der Stunde, heute wie damals, heute wie in Zukunft. Gott wartet auf unsere Umkehr. Kehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Inmitten unserer Untreue bleibt Gott treu. Inmitten unseres Unglaubens hält Gott an uns fest. Inmitten unserer Lieblosigkeit lässt uns Gottes Liebe nicht los. Stopp, umkehren, ruft uns Gott zu. Ändere den Kurs deines Lebens, sagt er. Ich habe einen Plan für dein Leben, einen guten Plan. Ich will dir die Richtung angeben, die Richtung zu einem erfüllten, ewigen Leben, sagt Jesus Christus. Denn er sagt, ich bin das Leben. Lassen Sie mich mit einem persönlichen Bericht schließen. Bis zu meinem 18. Lebensjahr fuhr auch ich auf der falschen Fahrbahn, auf der Straße des Verderbens. Ich suchte das Heil in östlicher Mystik, in Yoga, im Vegetarismus und in der Anthroposophie. Ich war ein fanatischer Anhänger dieser Richtungen und hatte begonnen, Zeitungsberichte und Zeitschriftenartikel darüber zu verfassen und Vorträge zu halten. Aber im Innersten meines Herzens spürte ich, das ist nicht das Wahre. In mir wohnt nichts Gutes. Ich habe keine Kraft zur Selbstvervollkommnung und eine finstere Macht ergreift von mir Besitz. Im Jahr 1976 hörte ich durch Schulkameraden zum ersten Mal bewusst von Jesus Christus. Ich begriff, dass er mir seine rettende Hand anbietet und mich von der Straße der Finsternis auf den Weg des Lichts führen will. Es kostete mich einen monatelangen Kampf, bis ich die ausgestreckte Hand Jesu ergriff. Es war ein radikaler Kurswechsel in meinem Leben. Als ich es getan hatte, erfüllte mich große Freude und ein tiefer Friede kehrte in mich ein. In all den Jahren, in denen ich nun mit Jesus lebe und ihm nachfolge, hat mich diese Freude und dieser Friede nie verlassen. Diese Freude und diesen Frieden wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Möge Jesus in Ihr Herz einziehen und in Ihnen wohnen, sodass auch Sie sagen können: Kurswechsel, das Leben beginnt.